Also zweiter Teil, ab Vers 7, Römer 7 bis Vers 13, ist diese Frage nachgegangen, ist das Gesetz schlecht? Nun, das ist die Frage, die in Vers 7 gestellt wird. Was sollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Nochmals gesagt, habe ich schon festgestellt, dass das Gesetz als Nomos jede Art von bestehender oder geltender Norm oder Ordnung oder Sitte oder Brauch sein kann. Auch der Buddhismus kennt Gesetze. Das große Gesetz, das für alle Buddhisten gilt, die fünf großen buddhistischen Gebote sind folgende: Nicht töten, nicht stehlen, nicht ehebrechen, nicht lügen. Interessant, oder? Dass diese Gebote im Buddhismus, ja, die auch in den zehn Geboten stehen, vorhanden sind. Und ein fünftes Gebot, keine berauschenden Mittel einzunehmen. So wurde den Dalai Lama mal gefragt, ist es erlaubt? Da waren ja viele Hippies damals bei den Dalai Lama, ich war auch damals darunter, als ich ihm dann das erste Mal begegnete. Sind berauschende Mittel erlaubt? Der Dalai Lama als Antwort, nein. Doch, sagte dann, ich habe bemerkt, dass viele westliche Menschen kamen, die berauschende Mittel nahmen und sagten, dass sie nun ohne Drogen im Buddhismus die gleichen Erfahrungen machen und dann Buddhisten wurden. Also ist auch etwas Gutes an Drogen. Das ist eben typisch diese Art der Formulierung, der Umgang mit den Geboten vom Buddhismus. Oder auch hier, da sagte der Dalai Lama, belügen Sie niemals irgendjemanden. Wie wird das Gebot erwähnt? Und dann die Ausnahme, es sei denn, Sie können anderen durch Lügen sehr viel helfen. Also, das ist dieser typische Umgang von Buddhisten mit den Geboten. Natürlich kann man sagen, man muss nicht jeder gleich die Wahrheit vor die Füße klatschen. Das ist ja eine andere Sache, dass man da manche Überlegungen haben kann. Aber das Typische ist tatsächlich da. Warum? Es gibt sehr viele Gebote für Mönche. Die haben 227 Gebote. Nonnen aber 311. Das ist dann gegeben, weil sie etwas unreiner sind, so der Buddhismus. Buddhisten haben zwar Gebote, doch kennen keine höhere Instanz, von der die Einhaltung des Gesetzes geprüft würde. Also ist das ein Gesetz ohne Gesetzgeber. Ja? Ohne Gott. Ja? Sie kennen keinen Gott. Es gibt keine höhere Instanz. Das heißt, letztlich ist jeder sein eigener Maßstab. Und dann wird zum Beispiel gesagt, wohl der Dalai Lama, der ist so heilig, der kann ganz gewiss bestimmen, ob das Lügen gerade angebracht ist, weil er das in sich erkennt, verstehen wir. Und so wird das natürlich sehr subjektiv. Aber das ist typischer Umgang von allen, die strenge Gesetze haben. Bei den Juden war es doch nicht anders. Was haben die alles für Dinge da organisiert, damit sie von dem wahren Gebot, zum Beispiel Vater und Mutter zu ehren, da haben sie einfach einen Spruch gehabt, Korban konnte man sagen, und dann konnte man das, was man an Geld hat, den Tempel opfern, und musste man nicht mehr die Eltern versorgen, und dann war man entlastet. Und da sagt Jesus, ihr tut durch eure Überlieferungen das wahre Gebot Gottes aushebeln. Oder was haben sie alles für Dinge, dass man, also man darf ja nicht länger als ein Sabbatweg, das heißt dann in etwa 2 Kilometer, glaube ich, gehen. Und dann haben sie gesagt, ja, reiten darf auch nicht. Aber wenn man nun auf dem Kamel oder den Esel so einen Wassersack legt, dann sitzt man auf dem Wasser. Und dann ist das nicht gehen. Und das sind dann alles solche Dinge, wo man versucht, aus den Gesetzen auszubrechen. Und sich dann zurechtlegt, wie man selber haben will. Nun nochmal die Frage, was sollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei fern. Auf keinen Fall, andere Übersetzung, oder God forbid, die englische Übersetzung. Also ist das nun ganz klar gestellt von Paulus, das Gesetz ist keine Sünde. Wir dürfen das nicht aushebeln, auf welche Art und Weise dann auch, oder auch damit umgehen, wie es eben andere Religionen, Religiositäten oder gerade in der Esoterik, wie es da gemacht wird, mit den Gesetzen, die auch da vorhanden sind. Gestern Abend haben wir über 2 Thessaloniker 2 gesprochen und kurz noch wiederholt in Vers 7, erster Teil, denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. So, Elberfelder Übersetzung. Und dann Vers 8, erster Teil. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden. Das heißt, das ist, wo es hingeht. Das heißt, wo der Antichrist kommt, der hier der Gesetzlose genannt wird, der wird also alle Gesetze nach seinem Maßstab auslegen und somit als Gesetzloser bezeichnet. Das sei fern, sagt Paulus, dass das Gesetz auszuhebeln sei und schlecht sei. Aber, Römer 7, 7, zweiter Teil, die Sünde erkannte ich nicht, außer durch das Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Nun ist das von Anfang an die Situation gewesen. Im Anfang gab es nicht das Gesetz, das heißt das Gesetz Mose, als Adam und Eva lebten, aber es gab ja ein Wort Gottes, die sich auf den Baum der Kenntnis des Guten und Bösen bezog, wovon Gott sagte, davon dürft ihr nicht essen, denn wenn ihr davon esst, dann müsst ihr des Todes sterben. So kam der Tod ins Leben. Erstmal wurde so formuliert in 1. Mose 2, Vers 7, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Lebendige Seele zu sein, war Ausdruck des ewigen Lebens, was ja auch zugänglich war. Der Baum des Lebens war da, er hätte davon essen können. Und die Seele war in dem Sinne zwar ein Körper, aber es war eine Freiheit da. Gott sagte, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du sicherlich sterben. Wir vergessen häufig, dass das Gebot Gottes anfing mit du darfst. Wir denken immer, dass Gott das Erste sagte, du darfst nicht. Da waren ein Vielfach von Bäumen, wo sie alle von hätten essen können. Du darfst, greif nur zu. Und das waren wunderbare Bäume mit wunderbaren Früchten. Nur den einen hat Gott gesagt, da sollst du nie von essen. Und das ist eben typisch, wie wir ticken. Wenn genau das gesagt wird, wollen wir genau das haben. Das darf nicht, wir wollen es haben. Die Schlange aber sagte, keineswegs werdet ihr sterben. Das bedeutet, dass hier Aussage gegen Aussage steht. Und dann heißt es, wie ich schon zitiert habe vorher, in 2. Korinther 11, Vers 3, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Das heißt, im Neuen Testament ist das wiederum Thema, dass wie diese erste Verführung stattfand, auch heute Verführung weg von Christus stattfindet. Denn die Sünde konzentriert sich im Neuen Testament nicht auf die 10 Gebote, sondern auf den Glauben an Jesus Christus. Der Glaube ist entweder da ist Freiheit vom Gesetz, von der Sünde. Oder der Glaube ist nicht da, da ist Abfall und wieder zurückfallen in der Sünde. Aber die Schlange, 1. Mose 3, Vers 1, war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, tja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Nun, zweierlei, Gott hat nicht gesagt, rühre sie nicht an, er hat nur gesagt, sollte nicht von essen. Und da könnte man zweierlei Seite sagen, Eva übertreibt es etwas, könnte man sagen. Aber andererseits könnte man sagen, sie wusste, dass man, wenn man es anrührt, dass man es auch haben will. Dass das der Anfang ist. Und somit sind beide da gegeben. Die Frau oder die Schlange sagte zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben und so weiter. Und nun kam dann diesem ganzen Angebot, Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und sein werdet wie Gott, erkennen Gutes und Böses. Gute, schöne Angebote. Die Frau sah, dass der Baum gut zu speisen und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Begehrenswert. Sie hat also die Begierde von Eva angesprochen. Und sie nahm von der Frucht und aß. Und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er, der Blödmann, aß. Er wird letztendlich dafür bestraft, weil er auf die Stimme seiner Frau gehört hat und gegessen hat von dem Baum. Sie wird bestraft, weil sie sich hat verführen lassen. Der Mensch nach dem Sündenfall wird in 1. Mose 6, Vers 3 so beschrieben, da sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Das ist die Situation nach dem Sündenfall, Fleisch zu sein. Und in diese Falle, in diese Katastrophe leben wir alle. Und über diese Falle, über diese Realität, schreibt Paulus weiterhin in Römer Kapitel 7. Denn auch wir als Christen leben, solange wir hier leben, noch im Fleisch. Wir sind nicht schon im Himmel, im Paradies angekommen. Römer 7, Vers 8, die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden aller Art. So war es ja bei Eva ja auch gewesen. Ja, das Gebot war, und Adam hat es ihr bestimmt gesagt, du darfst nicht davon essen. Und nun, was das Gebot, du darfst nicht davon essen, regte nun die Begierde, das wohl essen zu wollen, gerade an. So ist, wie das geht. So sehen wir dann auch in 1. Mose 4, Vers 7, dass nach eben dem Mord von Kain an Abel, Gott sprach, ist es nicht so, Kain. Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lautet die Sünde, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Herrschst du über die Sünde? Wir sehen diesen ersten konkreten Kampf mit der Sünde beschrieben. Denn nun kam andere Begierde in den Sohn von Eva und Adam auf. Er wollte allein und nicht in Konkurrenz zu seinem Bruder, der von Gott mehr gesehen wurde. Er hat ihn umgebracht. Mord. Grausam. Die Begierde, dann Sünde, zu Wege brachte. Römer 7, Vers 8, zweiter Teil. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Ich lebte einst ohne Gesetz. Hä? Was meint nun Paulus? Ist irgendwie eine komische Aussage. Weil Paulus sagt jetzt hier in Philipper 3, Vers 5, der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen? Unglaublich. Also Paulus hat von Anfang an natürlich das Gesetz mitbekommen. Man könnte sagen, wenn man ein kleines Baby ist, dann ist doch eine Zeit, wo das Gesetz sich fasst, weil man zu kindhaft ist und nichts davon versteht, beschreibt dann Paulus dann diese Zeit, wo er Baby war, wo dann irgendwann das Gesetz dann bewusst in sein Leben eintrat und er es verstand. Das könnte man vielleicht sagen. Aber mir kommt das komisch vor. Mir kommt es eher vor, wie wenn Paulus diese generelle Beschreibung geben möchte. Wie die Sünde in die Menschheit eindrang. Bei Adam und Eva. Ja, okay. Ja, ja, natürlich. Natürlich. Hm. Aber ihr beschreibt hier, also ich meine hier nach wie vor so, es ist ein literarisches Stil, dass er nicht nur seine eigene Erfahrung beschreibt, sondern in der Erfahrung, man könnte sagen, das Eintreten der Sünde, die von außen in die Menschheit eintrat, zu beschreiben. Und das tut er in der Ich-Form, weil es, man könnte sagen, in Adam uns allen geschah, oder in Eva uns allen geschah. Und wir alle damit Anteil an dieser Sünde haben. Aber als das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig. Vers 10, Römer 7, ich aber starb. Und so fand sich es, dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Das Gebot hat ja gesagt, pass auf, es nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, da musst du sterben. Also das Gebot sagt es nicht davon und du darfst essen von allen anderen Bäumen, inklusive dem Baum des Lebens. Das heißt, das Gebot wollte doch Leben geben. Und nun brachte das Gebot den Tod, den Auswurf auf dem Paradies, die Entfernung von Gott, den geistlichen Tod und dann für allen auch den tatsächlichen leiblichen Tod. Und so beschreibt es hier Paulus. Es brachte den Tod in mir. Und auch das Gesetz, was er dann kannte, du darfst nicht dies, du darfst nicht Jesus, was als die Pharisäer halten sollten, er sagt, er war untadelig. Er hat so weit gehalten. Aber er war stocktot. War das ein Leben? Er wusste es. Denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und die Sünde betrog mich. Das ist eine Beschreibung, wie eben die Schlange, wie Satan Eva betrog. Genau diese Beschreibung. Das heißt, hier ist die Sünde ganz eng zusammengebracht mit Satan, der von außen hineinkam. Die Schlange, die Sünde, die betrog. Die Sünde tötete mich durch das Gebot. Denn das Gebot stand nun da und es ist wie Satan, der erst betrügt und dann das Gebot hervorholt und sagt, du hast gemacht. Diese Beschreibung von Satan als dem Ankläger finden wir beschrieben in Sacharja 3, Vers 1 und 2. Da heißt es, er ließ mich sehen, diesen Engel ließ dann Sacharja sehen, den Hohepriester Jeschua, wie er vor dem Engel des Herrn stand und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Es waren Visionen im Himmel, wo dann der Hohepriester Jeschua mit befleckten Kleidern dastand. Und der Satan hat ihm angeklagt, guck mal, was ein Dreckspatz da. Also hat ihm auch zu Recht auf Grundlage des Gesetzes Sünde vorweisen können. Und der Engel des Herrn, bekanntlich ein Vorschatten des Herrn Jesus, sprach zu dem Satan, der Herr schelte dich, du Satan. Wow, was ein Vorschatten auf dem, was kommen würde, auf das, was kommen würde. Hol mal eben weg, dann kannst du es gleich verstehen. Sacharja 3, Vers 1. Römer 7, Vers 12. Sacharja 3, Vers 1 fast. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Hä? Ein komisches Schlussfolger. Es brachte den Tod. Aber nun sagt Paulus, so ist das Gesetz heilig, so ist das Gebot heilig, gerecht und gut. Das Gebot ist immer noch aus dem Munde Gottes hervorgegangen. Das Gebot ist Gottes Gebot. Und der Mensch soll leben von allem, nicht vom Brot allein, von jedes Wort, was aus Gottes Munde hervorgegangen ist. Das heißt, will vielleicht in erster Instanz das Gebot zwar Tod bringen, aber dann darüber hinaus eine weitere Perspektive bieten. Paulus hebt es hoch. Die Gesetze, die sind gut. Und wir haben es hier in unserem Land ja auch mit einem Grundgesetz zu tun, was gut ist. Dieses Grundgesetz ist in 1949 nach dem Zweiten Weltkrieg zusammengestellt und auf Grundlage der Gebote Gottes tatsächlich, also von Männern zusammengestellt da ist die Furcht Gottes Zentrum dieser Gebote. Nun habe ich neulich einen Artikel gelesen, ein bisschen deutlich zu machen, wie die Situation der Gesetzgebung eigentlich jetzt heute ist. Geschrieben von einem Mann, Thomas Zimmermanns, wir haben ihn mal kennengelernt, er war Richter, ist jetzt pensioniert. Und diesen Artikel hieß, die Auflösung der christlichen Werte in den letzten 50 Jahren, das Sittengesetz in der Rechtsordnung des Grundgesetzes. Und er schreibt, in Anbetracht der Gesetzgebung der zurückliegenden Jahrzehnte, unter anderem mit der weitgehenden Freigabe der Abtreibung, des Bundestagsbeschlusses über die Homo-Ehe im Jahr 2017 und der Anerkennung eines dritten Geschlechts durch das Bundesverfassungsgericht 2017 und den Bundestag 2018 erscheint es kaum zu glauben, dass es in Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz auch heute noch heißt. Und jetzt haben wir dieses Grundgesetz. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Häufig hört es hier auf. Aber wenn es da aufhört, dann haben wir Anarchie. Wenn jeder sich frei entfalten kann, gut, dann können wir noch sagen, beim zweiten Teil machen wir noch mit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt. Denn dann haben wir ein Riesenproblem. Das können wir auch noch sehen. Und da wird heute auch an vielerlei Seiten darauf bestanden, jeder hat das Recht, sich selbst zu entfalten. Und da darf man nicht diskriminieren. Deswegen dieses Antidiskriminierungsgesetz. Und zweite, Bedingung, nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Okay, was ist das Sittengesetz nun? Das Sittengesetz war 1948 auf Betreiben von christlichen, insbesondere katholischen Kreisen, als Schranke der freien Entfaltung der Persönlichkeit in das Grundgesetz aufgenommen worden. In den ersten zwei Jahrzehnten nach 1949 wurden unter dem Inhalt des Sittengesetzes christlich begründete Normen, Gebote und Grundwerte verstanden, die vor allem folgende Handlungen verboten. Inhalt des Sittengesetzes: Abtreibung, Tötung auf Verlangen, Selbstmord, Ehebruch, vor- und außerehelicher Geschlechtsverkehr, Prostitution, Inzest, Homosexualität, Doppel- und Mehrehe. Und andere. Es steht noch viel mehr. Aber wir sehen, ach du Schreck, all diese Dinge sind heute geradezu möglich. Obwohl es noch immer im Grundgesetz beschrieben steht, dass das die Schranke für die freie Entfaltung der Persönlichkeit ist. Die Aufnahme, so schreibt Thomas Zimmermann weiter, des christlich-biblischen verstandenen Sittengesetzes als Schranke der freien Entfaltung der Persönlichkeit ist aus christlicher Sicht positiv zu bewerten. Yeah, bleiben wir doch dabei. Denn Gott hat in seinem Wort auch die Grundlagen der Rechtsordnung für die Staaten im Geltungsbereich des neuen Bundes geoffenbart. Und diese Grundlagen bestehen vor allem in der Verpflichtung des Staates zum Schutz der in der zweiten Tafel der zehn Geboten genannten Rechtsgüter. Das sind eben die zwischenmenschlichen Gebote. Und nun kommt Thomas Zimmermanns zu folgendem Fazit. Namhafte Stimmen in der Rechtswissenschaft, die das Sittengesetz wieder in seiner ursprünglich vom Verfassungsgeber gewollten Bedeutung zur Geltung bringen wollen, gibt es schon seit langem nicht mehr. Und auch in der Rechtsprechung ist eine solche Tendenz nicht vorhanden. Gegen diese faktische Abschaffung einer Grundgesetznorm durch Rechtsprechung und Rechtswissenschaft bestehen keinerlei Möglichkeiten einer juristischen Vorgehensweise mit dem Ziel, sie doch noch zur Geltung zu bringen. Wow! Schon ist wirksam das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Erkennen wir das? Das Gesetz, das Grundgesetz steht noch. Man fragt, wie lange noch? Es ist noch immer eine Schranke da, aber die Schranke wird nicht mehr eingehalten. Sehen wir, was wir weit wegrücken von der Aussage, die Paulus von sich gab in Römer 7, Vers 12, so ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Sehen wir, dieses Sittengesetz hat mehrere konkrete Worte aus den zehn Geboten, wo Paulus sagte, das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Ist dann, Römer 7, Vers 13, was doch gut ist, mir zum Tode geworden? Das sei fern. Auf keinen Fall, Gott forbid. Johannes 16, Vers 8 schreibt, wenn der Heilige Geist kommt, wird er der Welt die Augen auftun, als erstes über die Sünde, als zweites über die Gerechtigkeit, als drittes über das Gericht. So wirkt der Heilige Geist mit, dass die Sünde offenbar wird. Der Heilige Geist nutzt das Gebot, damit die Augen geöffnet werden, für die Realität der Sünde. Wenn wir also das Gebot oder das Gesetz aushebeln, hat auch der Heilige Geist ihm weniger Gelegenheit und Fassbarkeit, man könnte sagen, um anzufassen, um uns zu überführen von der Sünde. Römer 7, 13, zweiter Teil. Sondern die Sünde, damit sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute, das Gesetz, den Tod gebracht. Damit die Sünde überaus sündig werde durch das Gebot. Das heißt, die Sünde musste als überaus groß erscheinen. Wir müssen diese Krise der Sünde in unser Leben erkennen. Da sagt Jesus doch, die Kranken, die brauchen einen Arzt. Die erkennen, dass sie voll mit Sünde sind. Je mehr wir das erkennen und der Heilige Geist und das Gebot hilft uns dabei, wie sündig die Sünde ist. Und Paulus sagte, er sei der Größte von allen Sündern, obwohl er untadelig nach dem Gesetz gewesen war. Versteht ihr? Er hat den Kern der Sünde verstanden. Auflehnung gegen Gott. Selbstsucht und so weiter. So auch David im Psalm 51, der dann nach diesem schrecklichen Ehebruch dann noch den Mord begangen an den Ehemann und überführt wurde von dem Propheten Nathan. Und dann im Psalm 51, ab 5 dichtet, denn ich erkenne meine Missetat, meine Sünde ist immer vor mir. An dir, Gott allein, habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünde geboren. Meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Ist die Erbsünde von David klar erkannt, nachdem er so konkret sündigte und die Sünde bei ihm im Vollmaß annahm. Du bist der Mann, du hast es getan, so Nathan ihm gegenüber. Siehe, dichtet David weiter, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Wow. Wie schlicht, wie einfach und wie deutlich, dass da schon diese erweckliche, auch neutestamentliche Botschaft der Buße in diesem Psalm vorhanden war. Gehen wir zu dem dritten Teil über, wie löse ich den Kampf in mir? Römer 7, Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Nun kommt es wieder zu einem Wissen. Er hat es dargestellt als eine Tatsache, und nun sollen wir die Tatsache annehmen und wissen, das Gesetz ist geistlich. Ich aber bin fleischlich. Oh wei, das ist meine Realität. Ich bin unter die Sünde verkauft. Diese Katastrophe ist natürlich aufgedeckt und da hilft das alttestamentliche Gesetz natürlich, was von Gott aus seinem Sinne gesehen als geistig, als wahrhaft und gut gegeben wurde. Paulus sagt in 1. Korinther 3, ich, liebe Brüder, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen Menschen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Ist auch die Rede von dieser Unmündigkeit, die dann auftritt, wenn wir nicht erkannt haben, wie tief die Sünde unser Leben prägt und geprägt hat. Und nicht durch Jesus, durch den Heiligen Geist zur Freiheit gekommen sind. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Paulus sagt ganz klar, wenn das noch nicht durchgedrungen ist, dann könnt ihr das Wort Gottes auch noch nicht verdauen. Braucht ihr nur immer ganz kleine bisschen Milch, wie ein Baby es vertragen kann. Und das darf in Anfang des Glaubenslebens ja durchaus auch sein. Aber wenn die Korinther länger zum Glauben also standen und es noch immer so war, war es nicht mehr gesund, weil ihr noch fleischlich seid und so weiter. Römer 7, 15, denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Mensch, ist das nun Paulus' Situation, bevor er Christ wurde? Oder nachdem? Vers 16, wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. Okay, Paulus, wie kannst du das machen? Erich Schnepel sagt an dieser Stelle, die Erkenntnisse, die Paulus in Römer 7, 7 bis 23 über das Gesetz, über das Verkauftsein unter die Sünde ausspricht, konnten vor seiner Bekehrung nicht da sein. Sie sind im Laufe seines Lebens mit Jesus gewachsen. So vernichtend denkt niemand über sich selbst, solange er fern von Jesus und außerhalb der Reichweite des Geistes ist. Wir haben uns, bevor wir Christen waren, doch als ganz gut dargestellt. Wir wussten immer zu erklären, wie wir so sind und wir haben wunderbar unser Leben geführt und so weiter. Wir haben überhaupt nicht so eine tiefe Erkenntnis unserer Schuld gehabt. Aber auch überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist eine ganz wahre Aussage. Die Erkenntnis kommt erst mit Jesus in unser Leben hinein. Deswegen diesen Zwang an Unglauben zu sagen, erstmal müsst ihr eure Sünde bekennen, ist ja häufig eine Überforderung, weil wenn Jesus noch nicht da ist, wenn der Geist Gottes noch nicht da ist, der überführt von Sünde, wenn das nicht genügend da ist, dann wird das ein fleißiges Gemurmel, das geht nicht. Es ist ein lauter Gnadenangebot und wenn Jesus kommt, dann führt er uns über die Jahre hinweg immer tiefer in dem Bewusstsein unserer Schuld. So radikal denken wir auch nicht im Anfang unseres Lebens mit Jesus über uns und unsere Sünde. Dazu gehört in der Regel ein Reifeprozess von vielen Jahren, um in diese Tiefe der Sünde hineinschauen zu können. Hilfreich, ich glaube, treffend. Römer 7, 17, so tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ein Meisterstück der Psychologie, ich weiß es nicht, aber der Menschkunde. Denn nun ist die Sünde und ich zwei Instanzen, die nebeneinander stehen. Und erst dann, wenn es zwei Instanzen sind, können wir anfangen, das eine, die Sünde vielleicht zu verbannen. So sagt der Psalmist, Psalm 42, Vers 6, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Hier spricht, man könnte sagen, der Psalmist als Person zu seiner Seele. Auch hier eine Teilung. Und so sollen wir als Gläubigen, und ich glaube auch hier ist in diesem Psalmisten schon den Geist Gottes hereingekommen, dass dieses Bewusstsein zustande kommen konnte, dass er zu sich selbst anfing zu sprechen. Und Leute, das haben wir als Geschenk mitbekommen. Wenn wir in Depressionen verharren, dann fange an, dir selbst zuzusprechen. In dieser Art. Was bist du so betrübst in mir, meine Seele? Pass auf. Harre auf Gott. Kehr zurück zu der Betrachtung Jesu. Das ist, was du tun sollst. Weg nun von diesem Trübsinn, wo du in den Tod reingelangst, wenn es eine falsche Art des Sündenerkenntnisses ist. Römer 7, 18, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute verbringen kann ich nicht. Erster Teil noch einmal. Ich weiß, Ich spreche es euch noch einmal zu. Wisst ihr, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt? Nichts Gutes wohnt? Das ist, man könnte sagen, die realistische, klare Beschreibung der Menschheit. Und nach wie vor, solange wir im Fleisch leben, ja auch, die Beschreibung von unserem Fleisch. Und da können wir noch so, man könnte sagen, in geistlichen Erfahrungen uns hocharbeiten und manche solche Erfahrungen machen, aber auch dann fallen wir immer wieder zurück in den Fleisch. Wir haben hier zu leben. Denn nun lebe ich nicht ich, sagt Paulus, Galater 2, Vers 20, sondern Christus in mir. Was ich aber im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Also Christus in mir. Aber ich lebe noch im Fleisch. Und nun soll ich mein Fleisch dazu bringen, also gedämpft zu sein und ich selbst als gläubige Person im Glauben leben, nicht im Schauen. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Schaffet, so sagt Paulus, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Paulus beschreibt es klar. Wir schaffen das Gute wollen, das Gute vollbringen nicht, denn in unserem Fleisch wohnt nichts Gutes. Römer 7, 19, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wir erkennen es zum Glück häufig genug. Manchmal meinen wir es gut, aber an der anderen Seite wird falsch aufgefasst und den Ausgang der Situation ist eine Katastrophe. Und wir können machen, was wir wollen, aber die Sache ist gelaufen. Wir haben was gemacht, auch noch so gut gemeint. So singen wir dann in dem Wort, gut gemeint und schlecht gemacht, oberflächlich ausgedacht, ist so vieles, ist ein Wort. Ja? Genau, wir wissen es. Also gut gemeint, schlecht gemacht, das ist unser Fleisch. Es ist einfach so. Römer 27, wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Wiederum diese meisterhafte Beschreibung zweier Entitäten, ich und die Sünde in mir. Die meisterhafte und durch den Geist gegebene Unterscheidung, das bies die Sünde. Solange ich im Fleisch bin, ist doch da. Aber ich unterscheide. Ich will das nicht, was die Sünde will. So bleibe ich, der ich durch Jesu Geist, durch die Erlösung, die er vollbracht hat, einen anderen Stand hat, eine andere Erkenntnis. So finde ich nun das Gesetz, Vers 21, dass mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt, denn ich selber habe Lust an Gottes Gesetz, das Gute, das heilige Gesetz Gottes, nach dem inwendigen Menschen, denn Christus in mir. Danach habe ich Lust nach dem Gesetz, ich will das vollbringen, ich will es tun. Psalmist im Psalm 119 sagt das vielfach. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Täglich sinne ich ihm nach. Vers 165. Großen Frieden haben die dein Gesetz lieben. Sie werden nicht straucheln. Vers 18. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Dieser Psalm ist voll mit Aussagen über die positive, die belebende Kraft des Gesetzes. Paulus sagt in Epheser 3, Vers 16, Gott gebe euch Kraft nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Diesen inwendigen Menschen hat ja Lust an dem guten, den heiligen Gesetz Gottes. 2. Korinther 4, Vers 16, deshalb ermatten wir nicht durch das Fleisch, durch die Sünde in mir, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Mensch Tag für Tag erneuert. Diese Erfrischung, die Paulus hier anspricht. Römer 7, Vers 23, ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt oder in dem inneren Menschen. Es sind nun zwei Gesetze da, das Gesetz der Sünde und das Gesetz in meinem Gemüt, im inneren Menschen, und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Oh, wie bin ich darin gefangen? Jakobus, will ich noch einmal zitieren hier, morgen früh auch noch einmal. Wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Der Spiegel ist auch das Gesetz. Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Er vergisst, wie übel er aussah und ging wieder im Hochmut des Fleisches weiter. Wir sollen nicht vergessen, wie wir aussehen, wenn wir in den Spiegel des Gesetzes Gottes schauen. Römer 7, Vers 24, nun das Ende dieser Krise. Und das ist gewaltig. Das können wir nicht auslassen. Das ist eben diese, man könnte sagen, wo durch das Loch hindurch Paulus nun erkennt, ich elender Mensch. Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Welch ein Jammer. Niemand ist dazu imstande, außer, nun, wir wissen es, und zum Glück steht es ganz am Ende, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Gott sei Dank durch Jesus Christus, unserem Herrn. Nun ist genau das geschehen, dass das Gesetz den Paulus oder uns, nehmen wir uns mit hinein, ich, mich, in die Hände Jesu Christi getrieben hat. Das Ende der Krise ist nur in ihm zu finden. Deswegen endet er mit einem Dank, obwohl man fast nach diesem Seufzer sagen könnte, es ist aussichtslos, er resigniert. Aber zum Glück, nicht zum Negativen, erinnern wir uns an den Bild, er gibt nicht auf und bleibt bei der einen alten Fahne des Gesetzes. Er nimmt nun das Signum, genannt Jesus Christus, das Signum der Gnade, und kommt aus diesem Seufzer heraus und resigniert. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Der Nachsatz, ganz richtig, so diene ich nun mit dem Gemüt, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. So diene ich nun mit dem Gemüt, dem Gesetz Gottes, mit dem inneren Menschen, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Unbefriedigend, oder? Aber ich möchte euch entlassen in diese Krise. Und ihr sollt ein bisschen darauf brüten, bis morgen Römer 8 ansteht. Okay? Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns diese Worte etwas nahe gebracht hast. Herr Jesus, ich bitte dich darum, dass sie uns auch nahe werden. Und dass wir selbst den Mut aufbringen, diesen Versen, die in so eine Krise reinführen, zu studieren, an uns anzulegen und auch die Tiefe der Sünde, die in meinem Fleisch vorhanden ist, den Elend des todverfallenen Leibes zu erkennen, sodass wir auch diese Seufzer mit Paulus einstimmen können, die den Dankgebet Jesus gegenüber und auch wiederum eine Trennung vornehmen können, auch in uns. Die Sünde in uns und wir selbst, im inneren Menschen, die wir das Gesetz Gottes befolgen wollen. Wir danken dir dafür. Bitte, Herr, stärke du uns auch durch diesen Versen im Glauben an dich. Amen.